Derzeit senden wir in unserer Lesung hier bei Radio 3 den Roman Das Schloss von Franz Kafka. In diesem Jahr ist Kafkas 100. Todestag. Der Schauspieler Ulrich Matthes hat den Schlossroman für uns eingelesen. Und wir werden jetzt hier mal einen Ausschnitt aus diesem Roman hören. Da erzählt die Dorfbewohnerin Olga dem Landvermesser K., wie schwer es ist, von der Schlossverwaltung ordentliche Dienstkleidung für ihren Bruder Barnabas zu bekommen.
Er hätte schon längst einen Anzug vom Amt bekommen sollen. Es ist ihm auch zugesichert worden. Aber in dieser Hinsicht ist man im Schloss sehr langsam. Und das Schlimme ist, dass man niemals weiß, was diese Langsamkeit bedeutet. Sie kann bedeuten, dass die Sache im Amtsgang ist. Sie kann aber auch bedeuten, dass der Amtsgang noch gar nicht begonnen hat. Dass man also zum Beispiel Barnabas immer noch erst erproben will. Sie kann aber schließlich auch bedeuten, dass der Amtsgang schon beendet ist. Man aus irgendwelchen Gründen die Zusicherung zurückgezogen hat und Barnabas den Anzug niemals bekommt. Genaueres kann man darüber nicht erfahren oder erst nach langer Zeit. Es ist hier die Redensart, vielleicht kennst du sie, amtliche Entscheidungen sind scheu wie junge Mädchen.
Ein Ausschnitt aus unserer aktuellen Lesung von Franz Kafkas Roman Das Schloss. Und weil Franz Kafka für viele eine so prägende Figur ist, sprechen wir hier bei Radio 3 über persönliche Zugänge zu Franz Kafka. Und dafür ist heute der Schriftsteller und Dramaturg Necati Üzeri zu uns ins Studio gekommen. Seien Sie herzlich willkommen. Hallo.
Hallo, herzlich.
Ich habe schon gehört, dass Sie ein ziemlich großer Kafka-Fan sind. Wie kommt denn das?
Naja, Kafka gehört zu den AutorInnen, die mir die Schule nicht so ganz vermasselt hat. Und dann habe ich natürlich in meinem Germanistikstudium mich intensiv mit Kafka beschäftigt und habe dann eine relativ große Leidenschaft für seine Texte entwickelt. Und ich frage mich bis heute so ein bisschen, woran das eigentlich liegt, weil ich im Grunde ein sehr, sagen wir mal, mindestens ambivalent kritisches Verhältnis zu Klassikern habe. Mhm. Kafka gehört allerdings nicht dazu. Ich habe dann auch in Olsztyn in Polen mal ein Kafka-Seminar gegeben. Da habe ich noch sozusagen an der Uni am Lehrstuhl gearbeitet. Das war der Moment, in dem ich festgestellt habe, dass ich wirklich ein sehr, sehr schlechter Dozent wäre. Ich glaube, ich hatte das ganze Semester über nicht einen Beitrag in diesem Seminar. Nicht einmal hat eine Person aufgezeigt und gesagt, ich denke übrigens das und das. Und ich habe wirklich alles gegeben. Ich habe wirklich alles versucht. Ganz am Ende hat eine Studentin aufgezeigt und hat gesagt, dass sie das alles für totalen Quatsch hält. Irgendwelche Gerichte auf irgendwelchen Dachböden. Das war wahrscheinlich der ehrlichste Beitrag, den ich hätte bekommen können. Naja, aber also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich sozusagen in meinem Studium relativ viel mit Kafka beschäftigt. Und dann darüber hinaus nochmal auch für mein eigenes Schreiben nochmal eine eigene Lesart entwickelt, die sich dann natürlich von der literaturwissenschaftlichen sehr stark unterschieden hat nochmal.
Das ist ja interessant. Inwiefern haben Sie da bei Kafka was gefunden für Ihr eigenes Schreiben?
Na, in der literaturwissenschaftlichen Lesart geht es natürlich sehr viel um sozusagen die Struktur einzelner Sätze, um die Rezeptionsgeschichte, aber auch um die Verantwortung von Ausgaben. Also wir wissen ja heute, dass die Ausgabe von Max Brod eigentlich zumindest für literaturwissenschaftliche Ansprüche überhaupt nicht zu gebrauchen ist.
Das war, wenn ich es richtig erinnere, der Freund von Franz Kafka, der sich ja darüber hinweggesetzt hat, dass Kafka gesagt hat, alles verbrennen, was von mir hinterlassen ist, ne? Und der es trotzdem für die Nachwelt bewahrt hat, ja.
Ja, genau. Also auch da muss man sagen, dass sich die Welt da streitet, inwiefern dieses bitte verbrenn alles nach meinem Tod ernst gemeint war. Trotzdem, Max Brod, sozusagen der Freund und Verleger, hat in Kafkas Schriften extrem eingegriffen. Und das sind dann eher so, ne, dann beschäftigt man sich eher mit der historisch-kritischen Ausgabe und vergleicht die mit der Max-Brod-Ausgabe und so. Das macht man dann im literaturwissenschaftlichen Studium. Für mich später sozusagen als Autor für mein Schreiben war sozusagen das Gefühl, das in Kafkas Texten steckt, viel entscheidender. Und ich glaube, ähnlich so ist es ja auch beim Schloss. Also da kommt die Hauptfigur K., behauptet Landvermesser zu sein, kommt in ein fremdes Dorf und versucht dann die ganze Zeit irgendwie sich dem Schloss zu nähern. Also das Dorf gehört sozusagen zu einem Schloss und er versucht die ganze Zeit irgendwie diesem Schloss nahe zu kommen, versucht auch einmal dorthin zu laufen, das funktioniert dann irgendwie nicht. Von diesem Schloss geht sozusagen eine geheimnisvolle Macht aus. Alle anderen im Dorf spielen auch mit und sind auch wie so ein also haben so wie so Ängste vor diesem Schloss und so weiter und so weiter. Und dieses Gefühl, der konstruierten Fremdheit, so nenne ich das jetzt mal. Also da kommt die Hauptfigur, ist in einer völlig fremden Umgebung, in einem unbekannten Dorf. Und das Erste, was ihm gesagt wird, ist, du darfst hier nicht sein. Du bist falsch in diesem Dorf. Und dann versucht er eigentlich den ganzen Roman über Anerkennung von dieser Machtzentrale, von diesem Schloss zu bekommen. Und das wiederum ist etwas, das war für mein Schreiben auf eine Art sehr viel wichtiger. Weil es natürlich darum geht, wie kann ich meine eigene Existenz rechtfertigen in einer Umgebung, die keinen Sinn macht, die sozusagen von Bürokratie geprägt ist, aber auch von einer sinnlosen Bürokratie. Ich meine, wir haben es ja gerade in dem kurzen Beitrag schon gehört, es kann alles bedeuten. Es kann bedeuten, dass der Antrag auf dem Weg ist, es kann beantragen, dass der Antrag noch gar nicht gestartet ist oder sozusagen das Gesuch um die Arbeitskleidung ist schon abgeschlossen und es wird vielleicht trotzdem keine geben. Und in diesem Labyrinth der Anträge, der Bürokratie, der Behörden, der Ämter und ganz im Hintergrund steht ein Schloss, das irgendwie nicht erreichbar ist, als diffuse Machtzentrale. Das ist wiederum, glaube ich, etwas, was so für meine Figuren, wenn ich jetzt auf meinen Roman Vater mal zu sprechen komme, und da werden ja auch die Behördengänge, die Gänge zum Ausländeramt und so weiter beschrieben.
Mir fällt eine Szene ein aus Ihrem Roman Vater mal, da erzählt die Mutter des Erzählers, wie sie, die aus der Türkei nach Deutschland gekommen ist, wie sie bei der Ausländerbehörde ist in einer deutschen Stadt. Und zum dass Beispiel. Das so eine Erfahrung ist einer übermächtigen Bürokratie, vor der sie keine Stimme hat, wo sie wie K vorm Schloss steht.
Und dann sind da 1000 Türen und man weiß gar nicht, in welche man reingehen soll und hinter irgendeiner Tür sitzt ein Beamter und man versteht überhaupt die Anträge nicht und so weiter und so weiter. Ja.
In dem Roman Vater mal, da ist ja die Konstellation, dass der Sohn in der Geschichte im Krankenhaus im Bett liegt, schwer krank ist, Arda, und so eine Art Brief an seinen Vater schreibt. Und da kann man jetzt ganz viel an Kafka denken, ja, weil bei dem auch oft Figuren in Betten rumliegen, kann man auch verstehen als Anspielung auf seine eigene lange Krankheitsgeschichte. Brief an den Vater ist auch ein berühmter Text von Kafka. Diese Verwandtschaften sozusagen zwischen Ihrem Roman und Kafka, sind das jetzt, haben Sie das bewusst so angelegt oder sind das unbewusste Zeichen Ihrer Kafka-Liebe?
Ich würde sagen, das sind unbewusste Zeichen meiner Kafka-Liebe. Also man tut zwar als Autor hinterher immer so, als wüsste man genau, was man beim Schreiben da eigentlich sich gedacht hat und so tut. Aber im Grunde, also mein Schreiben zumindest funktioniert nicht so. Mein Schreiben ist eher ein Satz, such den nächsten, ich plotte auch nicht durch. Ich denke nicht, es gibt diesen Brief an Kafka und jetzt schreibe ich auch einen Brief an den Vater von Kafka und jetzt schreibe ich auch einen Brief an den Vater. Aber natürlich lese ich das hinterher und kann nicht verleugnen, dass so meine relativ intensive Beschäftigung mit Kafka über viele Jahre da auch reinspielt. Bei Kafka ist es ja so, der Brief ist direkt an den Vater gewidmet und es wird sehr viel auch der Vater beschrieben. In meinem Roman ist es eher so, dass der Vater abwesend ist und er als eine Leerstelle und Projektionsfläche zum Anlass wird, die eigene Geschichte zu erzählen. Das ist vielleicht ein kleiner Unterschied, aber grundsätzlich ist natürlich alles, was sozusagen in der Auseinandersetzung mit dem Vater, also mit dem Patriarchen, also auf einer anderen Ebene auch mit der Gesellschaft einhergeht, auch Thema bei mir. Also die Unsicherheit gegenüber der Gesellschaft, die Zweifel an der eigenen Existenz, das ständige Gefühl, falsch zu sein, schuldig zu sein, auch wenn man gar nicht weiß, warum. Dann natürlich irgendwie das Suchen nach Anerkennung in dieser Gesellschaft und all das Dinge sozusagen, also die psychologischen Effekte davon sind, ich würde sagen, ähnlich.
Jetzt sind die Texte von Franz Kafka ja wirklich nicht heiter. Das sind ja düstere, dystopische, beklemmende Texte. Jedenfalls auf der unmittelbaren Ebene. Eben diese Vergeblichkeit, der Landvermesser K. Ewig steht er vor dem Schloss, kommt nie hinein. Es wird ja auch viel gestorben in diesen Texten, auch viel gequält. Auf einer anderen Ebene aber, wenn man so eins drüber steigt sozusagen und sagt, er hat das aber beschrieben, er hat diese Erfahrung beschrieben und sich damit quasi auch als souverän dieser Erfahrung gezeigt. Und manche sehen darin sogar auch eine Art Humor, den Kafka in seine Texte eingebracht hat. Ist Ihnen das zugänglich? Finden Sie auch was komisch an Kafka?
Ja, auf jeden Fall. Also das ist natürlich immer eine Frage der Betrachtung. Also wenn man selbst in der Situation des Landvermessers drinsteckt, und das eine, sagen wir mal, existenzielle Angst ist, dann hat das was zutiefst tragisch, pessimistisch, Schreckliches und Fürchterliches, die werden ja auch oft als eine, also seine Texte werden ja oft auch mit so einer Albtraumlogik beschrieben. Wenn man allerdings einen Schritt zurücktritt und sich das Ganze von außen anschaut, dann steckt in dieser ganzen Absurdität natürlich auch ganz, ganz viel Lustiges. Und nicht selten ist es ja auch so, dass die Figuren ein bisschen über die Situation erhaben, also nicht erhaben im Sinne von, sie beherrschen die Situation sind, aber der Blick darauf ist doch ein sehr, Moment mal, was passiert hier eigentlich? Und das ist es sozusagen, einerseits ist es interessant, weil bei Kafka werden nicht nur einfach schreckliche Dinge beschrieben, sondern die Selbstverständlichkeit des Schreckens ist das, was eigentlich schrecklich ist. Mhm. Und andererseits ist genau diese Selbstverständlichkeit natürlich auch etwas total Absurdes und alle spielen irgendwie mit und drehen irgendwie durch und die Hauptfigur zeigt ein völliges Unverständnis gegenüber einer absurden Welt. Und also ich persönlich muss da schon auch oft schmunzeln.
Sie haben vorhin so die Kafka, die Schlosskonstellation in diesem Roman beschrieben. Ist das ein Kafka-Roman, der in Ihrem großen Kafka-Herzen nochmal einen besonderen Platz hat?
Also ich muss gestehen, dass eher der Prozess für mich wichtig war. Das liegt aber einfach sozusagen daran, dass ich in meinem Studium mehr damit zu tun hatte. Es ist ja ohnehin so, dass man zwischen dem Prozess und das Schloss relativ viele Parallelen auch sehen kann. Also es geht nicht nur los mit Josef K., so heißt der Protagonist im Prozess, und dann nur noch K. im Schloss, sondern auch sozusagen der ewige Versuch zur Machtzentrale, also zum Gericht beziehungsweise zum Schloss irgendwie vorzudringen. Was natürlich irgendwie auch parallel ist mit unserer Situation, nämlich mit dem ständigen Versuch in diesen Texten auch einen Sinn zu finden. Und damit wird Kafka wie so, Kafka lesen wird wie so eine Allegorie für unser Dasein, nämlich in der eigenen Existenz irgendwie einen Sinn zu finden. So lesen wir ja auch Kafkas Texte. Und ich glaube, was man sozusagen am Ende dann in diesen Texten sieht, sagt sehr viel mehr über mich aus als über den Text selbst. Die Autorin Sascha Salzmann hat in einem Aufsatz mit dem Titel Gay Literacy, erschienen in einem Sammelband bei Fischer, auch darüber geschrieben, wie augenöffnend es für sie war, zu verstehen, dass Kafka auch homoerotisches Begehren beschreibt. Und Sascha beschreibt sehr schön, wie sozusagen diese ganzen homoerotischen Anspielungen zu verstehen, dass da vielleicht auch ein anderes Begehren in diesen Texten beschrieben wird, dass das natürlich eine ganz andere Form von Stolz auch ausmacht, nämlich zu wissen, es gab vielleicht schon immer eine Form von queerer Literatur. Und die Frauenfiguren, die bei Kafka sehr oft auch als ekelhaft oder als abwertend beschrieben werden, es sind gar nicht die Frauenfiguren selbst, die sozusagen immer nur der Ballast sind, sondern es ist das Verhältnis von Männern und Frauen, was für die Figur einen Ballast bedeutet. Und damit sieht man sozusagen eher eine heteronormative Enge, die beschrieben wird, als wirklich eine Abwertung von Frauen und so weiter. Also man liest je nach eigener Positionierung natürlich was ganz anderes in Kafkas Texten. Und das macht es auch so besonders für uns heute immer noch.
Ich werde mich noch aufmerksamer beim Kafka lesen oder Kafka hören, beobachten in Zukunft jetzt. Der Schriftsteller, Dramaturg und Kafka-Fan Nejati Üsiri war das über seinen persönlichen Zugang zu Franz Kafka. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind.
Dankeschön.
Und unsere Lesung von Franz Kafkas Das Schloss mit Ulrich Mattes, die können Sie montags bis freitags immer um 13.30 Uhr und um 22.30 Uhr bei uns hören. Und alle 29 Folgen dieser Kafka-Lesung gibt es auf unserer Seite radio3.de. Und noch ein Hinweis, Sie können bei unserem Kafka-Schwerpunkt hier bei Radio 3 einen ganzen Franz Kafka-Abend live erleben, direkt selbst dabei sein. Am 2. Juni nämlich mit der Schriftstellerin Lena Gorelik, mit der Schauspielerin Jella Hase und dem Musiker und Schriftsteller Sven Regner. Ein gemeinsamer Franz-Kafka-Abend von Radio 3 und Radio 1 am 2. Juni um 18 Uhr live hier im Haus des Rundfunks. Die Karten dafür kosten 25 Euro, ermäßigt 20 Euro. Und die Karten kriegen Sie und alle anderen Informationen zu unserem Kafka-Abend auf unserer Seite radio3.de.